Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Es geht um alle Themen, die uns Frauen bewegen, umtreiben und manchmal in den Wahnsinn treiben. Von A wie Abnehmen bis Z wie Zyklusstörung. Mein Name ist Eva Häusler-Inulu, ich bin Frauenärztin aus Leidenschaft und dein Host für diese Show. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Heute in Episode 9 geht es um Schwangerenvorsorge. Heute erfährst du, was bei der Schwangerenvorsorge bei deiner Frauenärztin, deinem Frauenarzt alles passiert, wie oft du etwa zum Frauenarzt, zur Frauenärztin zur Vorsorge gehen solltest, was untersucht wird, warum es untersucht wird, was du für Zusatzmöglichkeiten hast und auch wann das Ganze überhaupt anfängt. Hier geht es tatsächlich um die Schwangerenvorsorge durch Frauenärztin. Du kannst ja auch die Schwangerenvorsorge durch deine Hebamme wahrnehmen lassen bzw. vornehmen lassen. Das ist im Moment tatsächlich ganz schön schwierig geworden, weil offiziell Ärzte und Hebammen das nicht mehr parallel machen dürfen. Das heißt, eigentlich musst du entweder zur Hebamme oder zum Frauenarzt. Das ist ziemlicher Quatsch, weil manche Sachen kann die Hebamme nicht machen. Und Ärztinnen haben einfach einen anderen Blick auf die Schwangerschaft. Insofern hoffe ich, dass sich das alles mal wieder ein bisschen reguliert, weil es ist tatsächlich sinnvoll, jetzt nicht nur zur Frauenärztin zur Vorsorge zu gehen oder nur zur Hebamme, sondern sich sozusagen aus beiden Welten das Beste zu holen. Wenn du da Interesse hast, sprich auf jeden Fall mit deiner Hebamme und mit deiner Ärztin drüber, wie das gehandhabt werden kann. Nicht, dass es später zu bösen Überraschungen führen kann, weil das, wie gesagt, im Moment leider ein bisschen erschwert wird von allen möglichen Akteuren des Gesundheitswesens. Also, wir nehmen jetzt mal an, du hast einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und wir nehmen weiter auch an, dass das eine spontan entstandene Schwangerschaft ist. Wenn du eine künstliche Befruchtung hattest, sind ein paar wenige tatsächlich nur anders als bei einer spontan entstandenen Schwangerschaft. Aber du hast jetzt einen Schwangerschaftstest in der Hand und natürlich möchtest du gleich beim Frauenarzt anrufen, bei der Frauenärztin und einen Termin ausmachen. In der Regel ist es so, dass du einen Termin erst so etwa 6 Wochen nach Beginn des ersten Tages der letzten Periode bekommst. Das ist für dich vielleicht ein bisschen enttäuschend, weil du denkst, juhu, du bist doch jetzt schwanger und musst ganz schnell zum Arzt. Nein, musst du nicht. Wenn es dir gut geht, wenn du keine Blutungen hast, wenn du keine Schmerzen hast, dann ist es tatsächlich sinnvoll zu warten, bis du etwa 6-7 Wochen nach Beginn der letzten Periode bist. Einfach, weil man dann auch schon im Ultraschall was sehen sollte. Das Problem ist, wenn du direkt mit dem positiven Schwangerschaftstest in die Praxis rennst und du bist erst 4+2 oder sowas, also erst 2 Tage überfällig, dann sieht man noch nichts in der Gebärmutter und dann ist immer die große Frage, sieht man noch nichts in der Gebärmutter, weil es halt einfach zu früh ist, sieht man nichts in der Gebärmutter, weil da nichts sich einnisten kann oder sieht man nichts in der Gebärmutter, weil es gar nicht in der Gebärmutter ist, sondern außerhalb der Gebärmutter. Deswegen sei ein bisschen geduldig, mach auf jeden Fall einen Termin aus, damit die Praxis auch so ein bisschen planen kann und dann kommst du zum geplanten Termin in deine Praxis. Ganz wichtig, wenn natürlich Blutungen auftreten, wenn du Schmerzen kriegst, vor allen Dingen so richtige Schmerzen auf einer Seite, dann melde dich auf jeden Fall vorher in der Praxis oder gegebenenfalls auch in der klinischen Ambulanz. Jetzt nehmen wir an, dir geht's gut, es ist alles soweit in Ordnung, vielleicht ein bisschen Übelkeit oder Kreislaufprobleme, vielleicht auch ein bisschen schmerzende Brüste, das ist alles erstmal normal und du kommst so circa 6 Wochen nach Beginn der letzten Periode in die Praxis. Da werden dir ein paar Fragen gestellt und die wichtigste ist tatsächlich, das solltest du auch immer parat haben, wann war der erste Tag deiner letzten Periode? Weil das ist sozusagen ab dem Zeitpunkt rechnen wir die Schwangerschaft, wir rechnen nicht ab Befruchtung oder ab Einnistung, sondern quasi wir rechnen schon bevor du schwanger geworden bist. Der erste Tag der letzten Periode ist sozusagen Tag 1 deiner Schwangerschaft. Ist in Deutschland so, ist einfach ein bisschen einfacher zu rechnen. Anhand der letzten Periode wird auch erstmal der Termin festgelegt, dein Entbindungstermin. Da gibt es Formeln dafür. In der Regel wird das heute mit dem Rechner gemacht. Die Formel habe ich zwar mal gelernt, aber ich benutze sie nie. Deswegen, wenn ich sie jetzt versuche, dir zu sagen, sage ich sie bestimmt Falsches ein. Plus ein Jahr, minus 3 Monate, plus 1 Woche war es, glaube ich. Vielleicht schlägt auch jetzt jemand die Hände über den Kopf zusammen. Aber mein Rechner weiß das dann in der Regel. Das ist aber jetzt erstmal so ein bisschen grober Anhaltspunkt, damit man berechnen kann, wie weit bist du momentan. Es kommt dann so ein bisschen drauf an, wie lang war dein Zyklus? War der wirklich 28 Tage lang? War er vielleicht ein bisschen länger, war er ein bisschen kürzer, war er komplett durcheinander? Es wird dann später, so zwischen 8 und 12 Schwangerschaftswochen, nochmal ein Ultraschall gemacht, wo dann die Scheitelsteißlänge nennt sich das, also quasi die Länge deines Babys vom Kopf bis zum Popo gemessen wird und die ist sozusagen standardisiert. Später gibt es natürlich große Kinder, kleine Kinder, aber in der Frühschwangerschaft, wenn der Embryo gerade am Wachsen ist, sind die alle so ungefähr gleich groß. Das heißt, man misst dann die Scheitelsteißlänge und guckt und sieht dann, okay, Kind ist x Zentimeter lang, also ist es heute so und so viele Wochen, also ist der Entbindungstermin vielleicht doch 3, 4, 5 Tage früher oder später. Wenn es jetzt nur 2, 3 Tage sind, korrigiert man in der Regel auch nicht. Also jetzt sitzt du bei der Frauenärztin. Und hast dir gesagt, wann der erste Tag der letzten Periode war, hast dir gesagt, wie dein Zyklus war, ob der 28 Tage oder länger, kürzer durcheinander war. Dann wirst du in der Regel auch, falls sie dich noch nicht kennt, gefragt, ob du Vorerkrankungen hast, ob in deiner Familie Vorerkrankungen bekannt sind, vor allen Dingen Diabetes, Bluthochdruck, genetische Fehlbildung. Es wird gefragt, ob du vielleicht Blutgerinnungsstörungen haben könntest, ob Allergien bekannt sind, ob du selber mal eine Bluttransfusion bekommen hast, aus welchen Gründen auch immer, ob irgendwelche besonderen Belastungen in der Familie, im Beruf, wirtschaftlich, also geht es dir vielleicht gerade finanziell überhaupt nicht gut, ob sowas vorliegt. Es wird geguckt, ob ein vorbekannter Diabetes ist oder Übergewicht bzw. Fettleibigkeit, Kleinwuchs, ob du Probleme mit den Knochen hast. Also da zählt tatsächlich auch schon eine Skoliose dazu. Wie alt bist du? Und ganz wichtig, hast du schon Kinder geboren? Bist du schon mal schwanger gewesen? Hattest eine Fehlgeburt, einen Abbruch oder eine Eileiterschwangerschaft? Wenn du schon Kinder geboren hast, wie waren die Geburten? Waren es Kaiserschnitt, Sauglocke, Zange, normale Geburt? Und dann auch die Frage nach Komplikationen. Gab es irgendwelche Komplikationen in der Schwangerschaft, zum Beispiel ein Schwangerschaftsdiabetes oder Komplikationen bei der Geburt, nach der Geburt, irgendwelche Komplikationen im Wochenbett? Wurde irgendwas an der Gebärmutter schon mal operiert. Das wird dann alles notiert. Das kommt später in den Mutterpass. In der Regel kriegst du den noch nicht unbedingt direkt beim ersten Mal. Was auch gemacht wird, es wird nach Größe und Gewicht gefragt. Du wirst in der Regel auf die Waage gestellt. Dein Blutdruck wird gemessen und dein Urin untersucht, um zu gucken, ob da Eiweiß drin ist oder Zucker. Mittlerweile wird nicht mehr unbedingt geguckt, ob Blut oder Nitrit drin ist. Das hat man früher gemacht, um quasi nach einem Harnwegsinfekt zu gucken. Das ist jetzt heute gar nicht mehr Teil der Mutterschaftsrichtlinien. Ziel dieser ganzen Untersuchungen, und Fragen ist zu gucken, bist du jetzt eine Risikoschwangere oder eine sozusagen ganz normale Schwangere? Risikoschwanger heißt, dass besondere Faktoren vorliegen, die dazu führen könnten, dass die Schwangerschaft einfach anders verlaufen könnte, als es optimal wäre, wo man vielleicht auf manche Dinge ein besonderes Augenmerk haben muss. Zum Beispiel, wenn du Diabetes in der Familie hast, wird natürlich vermehrt drauf geguckt, okay, wie ist die Gewichtszunahme? Ist da vielleicht ein Anhalt dafür, dass sich ein Schwangerschaftsdiabetes entwickelt? Man kann dann auch überlegen, ob man den klassischen Glukosetoleranztest nennt sich das. Das ist ein Zuckertest, Belastungstest, wo man quasi schaut, ob du einen Gestationsdiabetes und Schwangerschaftsdiabetes haben könntest, der wird dann vorgezogen. Statt um die 24. Woche macht man dann den eventuell ein bisschen früher. Jetzt sind all diese Fragen geklärt worden. Es wird vielleicht noch gefragt, ob du schon Folsäure oder andere Vitamine, überhaupt Medikamente nimmst. Wird geguckt, ob man da irgendwas anpassen muss. Und dann geht es zum Ultraschall. Das ist wahrscheinlich der Moment, auf den du dich total gefreut hast und wo du total erwartungsfroh bist. Es ist tatsächlich aber so, je nachdem, wie dein Zyklus war und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du kommst, sieht man eventuell noch gar nicht so viel. Wenn du erst vor 5, 6 Wochen deine Periode hattest, kann es sein, dass man im Ultraschall erstmal nur die Fruchthöhle und den Dottersack sieht. Vielleicht noch so eine kleine Verdickung am Dottersack, die wahrscheinlich der Embryo ist, aber noch gar nicht richtig deutlich. Und dann wird geguckt, okay, wichtig ist tatsächlich, dass man eine Fruchthöhle und einen Dottersack sieht, weil das heißt, die Schwangerschaft ist in der Gebärmutter. Und dann haben wir eigentlich eine Eileiterschwangerschaft ausgeschlossen. Es gibt noch so ganz abgefahrene Geschichten wie eine Zwillingsschwangerschaft, wo ein Zwilling in der Gebärmutter ist und einer im Eileiter, aber sowas ist Gott sei Dank extrem selten. Wenn wir jetzt nur eine Fruchthöhle sehen oder gar nichts in der Gebärmutter sehen, obwohl es vom Schwangerschaftsalter eigentlich was zu sehen sein sollte, dann muss natürlich geschaut werden, woran liegt es. Nehmen wir jetzt mal an, du kommst mit 5 plus 6 Schwangerschaftswochen rechnerisch in die Praxis. Ich mache einen Ultraschall und man sieht noch gar nichts. Man sieht da schön Schleimhaut aufgebaut, aber sonst nichts. Keine Fruchthöhle, kein schwarzes Pünktchen, gar nichts. Dann ist natürlich die Frage, was ist da los? Hat das mit der Einnistung nicht richtig geklappt? Bist du vielleicht einfach früher, weil der Eisprung später war, weil dein Zyklus generell so ein bisschen unregelmäßig ist? Oder ist die Schwangerschaft gar nicht in der Gebärmutter, sondern außerhalb der Gebärmutter? Sowas kommt immer mal wieder vor. Das ist die sogenannte Eileiterschwangerschaft. Das hat man bei Raucherinnen zum Beispiel ab und zu, weil dann einfach die Eileiter sich nicht so gut aktiv bewegen. Die transportieren normalerweise aktiv das befruchtete Ei in die Gebärmutterhöhle. Und wenn ich da nichts sehe, dann muss ich schauen, okay, was ist los? Dann nehmen wir erstmal Blut ab, messen den HCG-Spiegel. HCG ist das Schwangerschaftshormon, das wird im Blut gemessen und geschaut. Normalerweise sagt man, so ab etwa 1000 Einheiten im Blut muss man was in der Gebärmutter sehen. Wenn das jetzt ein bisschen drunter ist, kann man sagen, okay, wir warten mal noch ein bisschen. Wenn es gerade knapp an der 1000 ist und du bist total beschwerdefrei, kann man auch sagen, okay, wir gucken in 2 Tagen nochmal und messen dann auch nochmal einen Blutspiegel. Bei einer gesunden, sich normal entwickelnden Schwangerschaft verdoppelt sich dieser HCG-Wert im Blut tatsächlich alle 48 Stunden. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst, ich sehe nichts in der Gebärmutter und du hast ein Beta-HCG von 500, denke ich, okay, nach 2 Tagen soll es bei 1000 sein, da sollte ich langsam was sehen. Geben wir mal sicherheitshalber noch 2 Tage dazu, dann soll es bei 2000 sein, da muss ich auf jeden Fall was sehen. Dann würde ich dich nach 4 Tagen wieder einbestellen und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Wenn jetzt aber alles gut ist, wir haben eine schön aufgebaute Schleimhaut, wir haben eine Fruchthöhle, wir haben einen Dottersack, kann man schon so ungefähr sagen, wie weit die Schwangerschaft ist. Man misst dann mal den Dottersack und guckt, man misst den Dottersack und die Fruchthöhle und guckt, passt das so ungefähr zum Schwangerschaftsalter. Damit haben wir einerseits jetzt festgestellt, okay, die Schwangerschaft ist in der Gebärmutter und andererseits auch, dass es so ungefähr zu dem passt, wie es von der letzten Periode war. Wenn das total sich unterscheidet, du bist meinetwegen in der 7. Woche und ich sehe nur eine Fruchthöhle und ein Dottersack, da würde ich dann auch sagen, okay, wir gucken jetzt nochmal in 1, 2 Wochen. Kann sein, dass da eine Schwangerschaft versucht hat, sich zu entwickeln, aber sich leider nicht weiterentwickelt hat. Und auch sowas kommt recht häufig vor. Wenn du dich mal im Bekanntenkreis umhörst, fast jede Frau oder sehr, sehr viele Frauen, die mehr als einmal schwanger waren, hatten schon mal so eine frühe Fehlgeburt, dass sich quasi entweder die Schwangerschaft nicht richtig eingenistet hat oder aufgehört hat zu wachsen vor der 12. Woche. Das ist natürlich immer ganz traurig und ist vielleicht eine Belastung für dich, ist aber sehr, sehr häufig. Das darfst du dir so ein bisschen vorstellen, wie ein Blumenbeet. Wenn du ein Blumenbeet siehst, nicht jeder Same geht auf. Das ist ein unheimlich komplexer Vorgang, wenn du dir vorstellst, aus einer kleinen, knapp 1 mm großen Eizelle und einem noch viel kleineren Spermium wird ein kompletter Mensch mit unzähligen Zellen, Billionen von Zellen, wo jede einzelne Zelle genau weiß, ich gehöre zum linken Leberlappen oder in den rechten Fußzeh oder in den Nasenflügel. Also da muss jede Zelle wissen, wo sie hingehört. Wenn man sich das mal vorstellt, ist es eigentlich eher erstaunlich, dass es so häufig da doch gut funktioniert. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, es hat alles gut geklappt. Wir sehen, was in der Gebärmutter ist, ist alles fein. Dann wird Blut abgenommen. Da wird dann das sogenannte Mutterschaftslabor abgenommen. Da wird geschaut, wie ist deine Blutgruppe? Hast du vielleicht Antikörper, entweder von Vorschwangerschaften oder weil du einfach eine Neigung zu Antikörpern hast? Das wäre auch was man da beobachten muss. Hast du einen Rötelnschutz? Also wenn du keine 2 Impfungen gegen Röteln hattest, würde man mal eine Titer kontrollieren. Wenn du schon die 2 Impfungen gegen Röteln hattest, macht es keinen Sinn, den Titer zu kontrollieren. Das hat man früher gemacht. Aber selbst sogenannte Impfversager, die keine Antikörper bilden oder nicht ausreichend im Blut haben, haben normalerweise einen guten Schutz gegen Röteln, sodass man da nicht nochmal nachgucken muss. Dann wird geguckt nach Chlamydien im Urin. Da kriegst du so ein Urinset mit. Es wird nach HIV und Syphilis geschaut. Nicht, um dich irgendwie zu ärgern, sondern wenn sowas vorliegt, ist es einfach wichtig, einerseits es zu behandeln und andererseits es vorher zu wissen, dass man entsprechend sich vorbereiten kann, dass du entsprechende Medikamente bekommen kannst. Hepatitis wird auch direkt mittlerweile am Anfang abgenommen. Und man schaut in der Regel auch nochmal, wie ist der Schilddrüsenwert. Wenn du möchtest, kannst du noch zusätzliche Blutuntersuchungen mitmachen lassen. Sie sind leider in Deutschland nicht Bestandteil der Mutterschaftsrichtlinien. Das heißt, die musst du auch in der Regel selber bezahlen. Oft kriegst du es aber von der Krankenkasse erstattet. In anderen Ländern ist es anders. Da sind die teilweise schon Bestandteil der Mutterschaftsrichtlinien. Und zwar kannst du dich einmal auf CMV mittesten lassen. CMV ist Zytomegalie-Virus. Das ist ein Virus, der oft recht harmlos verläuft, also die Infektion damit verläuft recht harmlos. Viele wissen gar nicht, dass sie das schon mal hatten. Wenn das aber in der Schwangerschaft zu einer Erstinfektion kommt und das Kind die Viren auch mit abkriegt, kann das sehr schwere Fehlbildungen mit sich bringen, vor allen Dingen im Hirn. Deswegen ist es wichtig zu wissen, okay, hast du eine Immunität? Wenn du keine Immunität hast, musst du ganz besonders vorsichtig sein, gerade wenn du schon größere Kinder hast. Da sagt man dann eigentlich keinen Kontakt mit Speichel und Urin. Das ist jetzt natürlich, je nachdem, wie alt deine großen Kinder sind, teilweise recht schwierig umzusetzen. Du kannst dann nicht sagen, so, ich wickel dir jetzt die Windel nicht mehr, weil ich darf nicht mit deinem Urin in Kontakt kommen, falls du irgendwie CMV hattest. Aber dass du einfach vorsichtig bist, deine Hände immer gründlich wäschst und einfach auf die Hygiene noch mal ein bisschen mehr Acht hast. Ringelröteln ist auch sowas, was du zusätzlich machen kannst. Das ist Paro-B19, auch ein Virus, der aufs Kind übergehen kann, wenn du eine Infektion in der Schwangerschaft hast und dann zu ganz starker Blutarmut beim Kind führen kann. Da gehen dann manchmal die Blutkörperchen tatsächlich kaputt und das Kind hat eine schwere Anämie und müsste dann im Extremfall sogar über die Nabelschnur während der Schwangerschaft immer wieder Transfusionen bekommen. Das war sehr lange sehr selten, das haben wir ab und zu mal gesehen. Dann vor 2 Jahren gab es auf einmal eine richtige Epidemie, also da hatten wir richtig viele Schwangere mit Ringelröteln. Ich selber habe tatsächlich jetzt aber noch keine Schwangere betreut, wo das Kind eine Anämie entwickelt hat. Gott sei Dank, ich hoffe, das bleibt so, das braucht kein Mensch. Aber wenn du da Sorge hast, kannst du dich zumindest mal testen lassen, um zu gucken, ob du eine Immunität hast. Auch ganz wichtig, wenn bei diesen Tests positiv rauskommt, heißt das nicht, dass du Ringelröteln hast, sondern da wird nach den Antikörpern geguckt. Das heißt, du hast einen Immunschutz. Das wird auch manchmal verwechselt. Also Ringelröteln kannst du testen, CMV kannst du testen extra und Toxoplasmose. Toxoplasmose ist ein Erreger, ein Einzeller, der im Erdreich vorkommt und eigentlich sind wir Menschen gar nicht wirklich Wirte. Die Katzen sind eher so die Wirte, deswegen Katzen haben recht häufig Toxoplasmen, die im Kot vor allen Dingen vorhanden sind. Man kann die Toxoplasmen aber nicht nur über Katzenkot aufnehmen, zum Beispiel wenn du das Klo sauber machst, das Katzenklo, sondern auch übers Erdreich. Da sind die Sporen, also sozusagen die verkapselten Babys der Einzeller drin. Wenn du dann irgendwie Gartenarbeit machst, in der Erde buddelst und hast einen kleinen Schnitt, dann könnten die Sporen auch bei dir ins System übergehen. Wenn du Salat nicht gut wäschst, könnte es sein, dass du Toxoplasmen über den Magen aufnimmst. Toxoplasmen können auch wieder, wenn sie ans Kind übertragen werden, über die Plazenta Hirnfehlbildung auslösen. Das sind Sachen, die kannst du zusätzlich testen, musst es aber nicht. Jetzt hast du deine ganzen Untersuchungen gemacht und kriegst dann vorne direkt die Schwangerschaftsbescheinigung. Die kannst du deinem Arbeitgeber dann geben. Auf der Schwangerschaftsbescheinigung steht, wann ist der voraussichtliche Entbindungstermin. Das kann sich nochmal ändern, je nachdem, was bei der Ultraschalluntersuchung in 4 Wochen rauskommt. Kann aber auch sein, dass alles beim Alten bleibt. Wichtig ist, je nachdem, wo du arbeitest, solltest du tatsächlich deinen Arbeitgeber schnell informieren. So ein bisschen ist ja so die im Volksmund die Regel, erst nach 12 Wochen der Verwandten und Freunden Bescheid sagen. Das liegt tatsächlich einfach daran, dass recht viele Frauen eben eine Fehlgeburt, also wirklich bis zu 20-30% eine Fehlgeburt vor 12 Schwangerschaftswochen haben. Und wenn dir das passiert und du hast schon allen Bescheid gesagt, musst du dann allen wieder sagen, dass es leider doch nicht geklappt hat. Es ist emotional manchmal sehr, sehr belastend. Dem Arbeitgeber solltest du aber Bescheid sagen, außer du hast jetzt einen total entspannten Bürojob, einfach weil der Arbeitgeber dich schützen muss. Das ist Aufgabe des Arbeitgebers, seine Arbeitnehmer zu schützen. Man mag es nicht glauben, aber ist tatsächlich so. Und unter anderem vor allen Dingen dann auch die besonders schützenswerten Schwangeren und Stillenden. Das bedeutet, dass du bestimmte Arbeiten nicht machen darfst. Das bedeutet, dass du bestimmte Arbeitszeiten einhalten musst, dass du zu bestimmten Tageszeiten bzw. vor allen Dingen Nachtzeiten nicht arbeiten darfst. Das bedeutet, dass dir die Möglichkeit gegeben werden muss, dich auszuruhen. Wenn du jetzt ganz klassisch Kindergärtnerin bist, du hast keinen Schutz gegen Ringelröteln und CMV und bist aber den ganzen Tag mit Kindern zusammen, die dich voll husten und wo du vielleicht auch mal die ein oder andere Windel wickeln musst, wirst du wahrscheinlich vom Arbeitgeber ins Beschäftigungsverbot geschickt oder ihr habt die Möglichkeit im Betrieb, dass du Verwaltungsaufgaben übernehmen kannst. Das ist auch möglich. Also prinzipiell ist es so, du informierst deinen Arbeitgeber und der Arbeitgeber muss dann gucken, passt dein Arbeitsumfeld zum Mutterschutzgesetz. Da gibt es wirklich Gesetze für, an die muss sich der Arbeitgeber halten. Leider wissen viele Arbeitgeber nicht so richtig vom Mutterschaftsgesetz. Das ist immer wieder Thema und immer wieder heißt es, die Frauenärzte müssen dann Beschäftigungsverbot ausstellen. Klar, wenn du jetzt eine Risikoschwangerschaft hast und arbeiten würde einfach deine Schwangerschaft gefährden, dann machen wir auch ein Beschäftigungsverbot. Wenn aber die Arbeit dein ungeborenes Kind gefährdet, dann muss der Arbeitgeber das Beschäftigungsverbot ausstellen oder dir eben einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, an dem du geschützt bist. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie funktioniert das bei dir nicht so richtig, dein Arbeitgeber stellt sich da total quer oder tut so, als wüsste er nichts davon, kann deine Frauenärztin, dein Frauenarzt auch ein vorläufiges Beschäftigungsverbot ausstellen. Das heißt, er stellt das Beschäftigungsverbot so lange aus, bis deine Arbeit geprüft wurde, dein Arbeitsplatz geprüft wurde. Da ist es tatsächlich wichtig zu wissen, wenn das ausgestellt wird, wird die Mutterschaftsstelle informiert und die macht eine Arbeitsplatzprüfung. Also das solltest du mit deinem Arbeitgeber vorher mal besprechen, sagen, hey, so sieht's aus, ich bin schwanger, ich bin schutzwürdig, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht ständig irgendwie schwer tragen müssen, ich darf eigentlich nicht so viel tragen oder ich muss mich ausruhen und der Arbeitgeber geht da überhaupt nicht drauf ein, kannst du mit deinem Frauenarzt das ausmachen und dann kriegt der Arbeitgeber halt eine Prüfung ins Haus. Okay, so, jetzt ist alles soweit gut, deine Arbeit ist entspannt, beziehungsweise dein Arbeitsplatz wurde entsprechend umgestaltet, dass es dir da auch gut geht. Wann immer möglich, also das ist wirklich das Ziel. Das Ziel ist nicht schwanger sein und zack, ab ins Beschäftigungsverbot und zu Hause rumlümmeln, sondern Ziel ist, dass du möglichst lange arbeitest. Nicht, weil das für die Volkswirtschaft wichtig ist, das klar, natürlich auch. Aber auch dir geht's besser, wenn du beschäftigt bleibst, wenn du fit bleibst, wenn du in deinem Alltag drin bleibst. Schwangerschaft ist keine Krankheit. Schwangerschaft ist ein natürlicher Zustand. Da wird vieles anstrengender und da wird auch manches unangenehmer. Aber je weniger du dich belastet bist, je weniger du dich forderst, desto schwieriger wird später die Geburt und auch das letzte Drittel der Schwangerschaft. Je fitter du da reingehst in das letzte Drittel, desto entspannter ist das letzte Drittel und desto besser läuft die Geburt. Also sieh das jetzt nicht als irgendwie die Zeit, wo du dich total schonst und vielleicht auch deinen Sport komplett runterfährst. Bleib aktiv, solange dir es gut geht. Also wie gesagt, es gibt bestimmte Regeln. Und du solltest dich auch nicht total überlasten, aber du darfst zum Beispiel Sport machen. Du darfst auch bis zur 20. Schwangerschaftswoche zumindest sogar noch ein bisschen Gewichte heben. Also ab 20 Wochen solltest du nicht mehr über 5 Kilo über Hüfthöhe, aber davor darfst du gerne noch ein bisschen Sport machen. Du darfst Geschlechtsverkehr haben, wenn du keine Risikoschwangerschaft bist, wenn du keine Probleme hast mit Blutung, mit Schmerzen, darfst du dich fast so verhalten wie vorher. Wo du so ein bisschen Einschränkungen hinnehmen musst, ist tatsächlich beim Essen. Da darfst du ein paar Sachen nicht essen, beziehungsweise musst du arg drauf achten. Also kein rohes Fleisch, kein roher Fisch. Bei Obst und Gemüse immer drauf achten, dass es sehr gut gewaschen ist. Am besten auch keine Salate aus der Fertigtheke, sondern immer selber zubereiten. Einfach weil in diesen Kühlthekensalaten Listerien drin sein können, die auch arge Probleme machen können während der Schwangerschaft. Bei Milchprodukten achte darauf, dass es aus pasteurisierter Milch ist, nicht aus Rohmilch. Auch da können Erreger drin sein in der Rohmilch, die dein Kind schädigen können. Bei Weichkäse ist es optimal, wenn du ihn durcherhitzt, bevor du ihn isst. Also Mozzarella auf der Pizza ist okay, im Salat in dem Fall tatsächlich nicht so richtig. Du kriegst dann meistens auch so eine Liste mit nach Hause, dass du dir das mal in Ruhe alles durchgucken kannst, weil das ist schon recht viel. Vor allen Dingen, wenn dein Kopf gerade so voll ist mit, oh Gott, ich bin schwanger und was wird sich alles ändern? Also lass dir am besten was schriftlich mitgeben und ansonsten in diesen Fällen kann Dr. Google auch manchmal helfen. Wenn alles soweit in Ordnung ist, wenn es bei dir alles gut ausschaut, die Schwangerschaft in der Gebärmutter ist, würde man tatsächlich nach 4 Wochen wieder gucken. Da ist es dann ja in der Regel auch so, dass du schon über die 8 Wochen drüber bist und dann folgt auch schon der erste sozusagen offizielle Ultraschall. Es gibt in den Mutterschaftsrichtlinien 3 vorgesehene Ultraschalluntersuchungen. Die erste Ultraschalluntersuchung, die du machst, um festzustellen, ist es in der Gebärmutter oder nicht, die wird eigentlich heute bei fast jedem Frauenarzt direkt gemacht, ist aber eigentlich erst zwischen 8 plus 0 und 11 plus 6 vorgesehen. Das ist die erste offizielle Ultraschalluntersuchung. Da wird dann die Scheitelsteißlänge vom Kind gemessen. Also man guckt sich den Embryo an, wie lang ist der Embryo. Vom Kopf bis zum Popo. Meistens haben die ja die Beine schon noch sehr, sehr stark angewinkelt. Das heißt, die werden gar nicht mitgemessen. Und anhand der Scheitelsteißlänge wird dann geguckt, passt das zur Schwangerschaftswoche, passt das zum berechneten Termin oder muss man den eventuell korrigieren? Nehmen wir jetzt an, du kommst in der 10 plus 3. Schwangerschaftswoche, Scheitelsteißlänge ist 4,6, das passt dann, dann bleibt dein Termin so stehen. Wenn es ein bisschen abweicht, wenn es dann statt 10 plus 3, 10 plus 1 oder 10 plus 5 ist, würde man da noch nichts anpassen tatsächlich. Dann wird geguckt, ist die Herzaktion positiv? Das heißt, schlägt das Herz vom Kind? Das ist immer ein ganz emotionaler Moment, wenn die Frau sieht, okay, da ist tatsächlich ein Leben in mir und tatsächlich ist es, gibt es da auch einen Herzschlag. Und uns zeigt es einfach, okay, die Schwangerschaft wächst und gedeiht. Solange eine Herzaktion da ist, ist keine Fehlgeburt, ist ja eigentlich klar. Dann ist die Frage, ist es nur ein Kind oder sind da vielleicht Mehrlinge drin? Passiert auch immer mal wieder, dass man dann überrascht feststellt, oh, da ist noch ein zweiter Herzschlag, noch ein zweites Kind da. Oder vielleicht sogar ein drittes, das hatte ich jetzt bei mir tatsächlich noch nicht gesehen. Dann wird geguckt, ob es irgendwelche groben Auffälligkeiten gibt, dass man sagt, irgendwie hat einen riesengroßen Nabelbruch oder irgendwie sieht der Kopf ganz seltsam aus und dann überlegt man, ob man vielleicht nochmal kontrolliert. Wenn es starke Abweichungen gibt von der Zeit, dann muss man eventuell auch nochmal kontrollieren. Wenn dein Kind jetzt deutlich kleiner ist, hat aber eine positive Herzaktion und du bist dir fast sicher, dass das mit dem Empfängnistermin und deinem Geburtstermin gut hinhaut, dann muss man tatsächlich auch überlegen, woran liegt es, dass das Kind so klein ist. Das kann auch mal eine genetische Ursache haben. In der Regel wird dann auch bei diesem Ultraschall zwischen 8 plus 1 und 10 plus 6 mit dir drüber gesprochen, was du an frühgeburtlicher Diagnostik haben möchtest. Es gibt ja seit 2 Jahren mittlerweile die Möglichkeit, diesen NIPT-Test zu machen. Da hast du bestimmt auch schon von gehört. Da wird quasi von dir Blut abgenommen und aus deinen Blutzellen werden fetale Zellen rausgefiltert. Also die Zellen vom Baby können tatsächlich schon in deinem Blut nachgewiesen werden und die werden dann genetisch untersucht. Das ist aber jetzt nicht so wie bei einer Fruchtwasserpunktion, dass man quasi direkt fetale Zellen aus der Nabelschnur oder dem Fruchtwasser oder dem Plazentagewebe entnimmt und untersucht, sondern das ist eher so eine grobe, man findet die RNA oder DNA von den Zellen und wird die dann untersuchen und schaut dann, ist da ganz viel oder viel mehr Material von Chromosom 21, 13 oder 18. Also man guckt quasi nach einer Trisomie 13, 18 oder 21. Viel mehr kann der Test nicht machen. Das heißt, im Endeffekt macht es definitiv Sinn, wird auch von den Fachgesellschaften so empfohlen, dass man erstmal eine Ultraschalluntersuchung macht, wo dann nach der Nackentransparenz geschaut wird. Das ist ein Ödem im Nackenbereich. Das macht man in der Regel ab 45 mm Scheitelsteißlänge. Also da muss das Kind mindestens 4,5 cm lang sein. In der Regel macht man das so von zwischen 11 und 16 11 und 14 Schwangerschaftswochen. Man braucht ein Embryo, der groß genug ist, um ein bisschen was zu beurteilen. Der darf aber nicht älter als 14 Schwangerschaftswochen sein, einfach weil dann die Auswertung der Nackentransparenz nicht mehr so eindeutig wird, ist. So, die Nackentransparenz, dieses Ödem im Nacken, ist verdickt oder kann verdickt sein bei genetischen Störungen, kann auch bei Herzfehlern verdickt sein und manchmal kann es auch einfach so verdickt sein, aber das ist so ein Risikomarker. Das heißt, man misst die aus, setzt die in Relation zur Scheitelsteißlänge und guckt dann, okay, ist dein Risiko ein bisschen geringer als bei anderen Frauen in der Schwangerschaftswoche, ist es ein bisschen höher und setzt es so mit deinem Alter noch in Verbindung, da gibt es extra Rechner dafür. Dann wird bei dem Schall in der Regel auch noch geguckt, gibt es irgendwelche strukturellen Auffälligkeiten. Zum Beispiel sieht man gut die Schädelkalotte, also die Knochenplatten, die später das Gehirn umschließen und schützen. Es gibt so Fehlbildungen, da sind die Knochenplatten nicht ausgebildet und das Gehirn liegt später offen im Fruchtwasser. Du kannst dir vorstellen, dass das eine ganz, ganz schwere Fehlbildung ist und die Kinder nicht lebensfähig sind und sowas. Entdeckt zum Beispiel der NIPT-Test nicht, weil das nichts mit Trisomie 13, 18 oder 21 zu tun hat. Man guckt sich also das Kind genau an, schaut, gibt es irgendwelche Fehlbildungen, die ins Auge fallen, gibt es vielleicht irgendwelche Softmarker, dass das Nasenbein fehlt, dass im Herzen Whitespot ist, dass es Nabelbruch gibt, also dass außer der Nabelschnur noch ein bisschen mehr aus der Bauchwand rausguckt, so im Darmschlingen zum Beispiel, gibt es einen offenen Bauch, eine Gastroschisis, dass da Darm Schlingen frei flottieren. Das klingt zwar total dramatisch, ist aber im Endeffekt nicht so dramatisch wie ein Nabelbruch, einfach weil der Nabelbruch viel häufiger mit genetischen Störungen in Verbindung steht. Man schaut, gibt es zwei Nabelschnurarterien oder nur eine? Ist die Blase gefüllt? Das sind so ein paar Sachen, die man sich da anguckt. Und dann muss man entscheiden, wenn der Ultraschall auffällig ist, also eine stark erhöhte Nackentransparenz oder mehrere Softmarker, ist tatsächlich die Überlegung, okay, sollen wir da wirklich den NIPT-Test machen? Macht eigentlich nicht so viel Sinn. Es ist sinnvoller, dann eine Fruchtwasserpunktion zu machen, beziehungsweise nochmal einen ganz dezidierten feindiagnostischen Schall bei einem Spezialisten, weil da ist dann doch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eine genetische Störung oder zumindest eine schwere strukturelle Fehlbildung vorliegt. Und das muss man sich einmal oder sollte man sich genauer angucken. Wenn das aber so grenzwertig ist, vielleicht ein bisschen die Nackentransparenz erhöht oder ein Whitespot im Herzen oder es ist auch unauffällig und du möchtest einfach möglichst große Sicherheit haben, dann kann man den NIPT-Test machen. Der guckt aber wie gesagt nur nach einer Trisomie 13, 18 und 21 und je nachdem wie alt du bist, kann der auch in bis zu 50% der Fälle falsch positiv sein. Das heißt, bei einem unauffälligen Ultraschall oder einem grenzwertig auffälligen Ultraschall und dann aber einem positiven NIPT-Test, also einem auffälligen NIPT-Test, muss man auch eine Fruchtwasserpunktion anschließen, um zu gucken, was ist da eigentlich los. Stimmt der Test oder ist er jetzt einfach nur falsch positiv? Manchmal ist der Test auch nicht auswertbar. Das kann verschiedene Gründe haben. Tatsächlich recht häufig, wenn du übergewichtig bist, weil dann einfach nicht ausreichend Zellen vom Kind in deinem Blutvolumen zu finden sind. Kann aber auch einfach mal ein Testversager sein. Wenn der Test unauffällig ist, also negativ, bedeutet das, dass du noch ein geringes Restrisiko, 1 zu 10.000, sagt man, geringes Restrisiko hast für Trisomie 13, 18, 21. Es ist nicht null und es können immer auch andere Probleme auftreten. Entweder welche, die man jetzt noch nicht sieht oder die erst im Lauf der Schwangerschaft entstehen. Aber was die Trisomie 13, Trisomie 18 und 21 angeht, hast du ein geringes Risiko. Wichtig, bevor du dich für solche Untersuchungen entscheidest, ist immer, dass du ein bisschen Bedenkzeit hast, weil da geht es natürlich um relativ viel und das ist auch eine ethisch wichtige Frage, weil was machst du mit der Information? Nehmen wir an, es kommt was raus, deinem Kind geht es nicht gut oder es ist tatsächlich eine genetische Störung da, was machst du jetzt? Ist das was, wo du sagst, boah, damit kann ich überhaupt nicht leben, damit komme ich nicht zurecht, es belastet mich total, ich würde die Schwangerschaft abbrechen? Dann musst du dir überlegen, was hat es für Konsequenzen für dich. Wenn du sagst, ja, ich will das vor allen Dingen wissen, ich möchte einfach wissen, worauf ich mich einstelle, dass ich mich entsprechend vorbereiten kann, dass ich meine sozialen Netzwerke sozusagen ein bisschen aktivieren kann, dann musst du auch davor dich so ein bisschen mit auseinandersetzen und überlegen. Was ich tatsächlich in meiner Praxis ganz spannend finde, Frauen, die entweder behinderte Kinder in der Familie haben oder mit behinderten Kindern arbeiten, machen den NIPT-Test in der Regel nicht, weil die sagen, das interessiert sie nicht. Die machen ihr 2B-Screening, da kommen wir auch noch drauf. Das macht man dann so um die 20. Schwangerschaftswoche. Da wollen die einfach gucken, gibt es irgendwelche Fehlbildungen, auf die man sich einstellen sollte, damit man die Geburt auch entsprechend planen kann und eventuell eben schon die Netzwerke vorher aktivieren kann. Aber die würden jetzt keinen Abbruch in Erwägung ziehen, weil die sagen, das ist, sie kennen Kinder. Sie finden die toll und das ist nichts, was sie zu einem Schwangerschaftsabbruch bewegen würde. Nur für dich mal so im Hinterkopf, weil ich glaube, wir, die wir wenig mit Behinderten Kontakt haben, haben da so viele Ängste, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt sind oder anscheinend sehr oft nicht gerechtfertigt sind. Jetzt nehmen wir also an, es ist alles gut gelaufen. Du hast vielleicht deinen NIPT-Test machen lassen und den feindiagnostischen Ultraschall oder den frühen Fehlbildungsschall. Da ist alles in Ordnung. Du kannst auch noch zusätzlich zum Fehlbildungsultraschall eine Doppleruntersuchung deiner Gebärmutterarterien durchführen lassen und zusammen mit einer Blutdruckuntersuchung und einer Blutdruckmessung, Blutdruckmessung, dann errechnen lassen, ob dein Präeklampsie-Risiko erhöht ist. Also ob du quasi ein erhöhtes Risiko hast, eine Schwangerschaftsvergiftung in einem späteren Drittel zu kriegen, in späteren Schwangerschaftsmonaten zu kriegen. Das wird bei mir tatsächlich recht selten angefragt. Wenn du eine Risikopatientin wärst, wenn das rauskommt, würdest du AS 150, also Aspirin in einer 150 Milligramm Dosierung einmal täglich jeden Abend nehmen, das verringert dein Risiko sehr stark. Bei mir wird es, glaube ich, deswegen nicht oft angewandt, weil ich eh relativ großzügig bin mit AS 150. Also bei Frauen, die Raucherinnen sind, die schon mal eine Schwangerschaftsvergiftung hatten, die Übergewicht haben, beziehungsweise Fettleibigkeit, die irgendwelche Risikofaktoren haben, die kriegen bei mir recht schnell AS 150, weil es eben das Risiko doch senkt. Das ist mittlerweile in Studien gut nachgewiesen worden. Vorausgesetzt ist natürlich, dass du das regelmäßig nimmst. Tatsächlich, wenn du dreimal die Einnahme vergisst, ist der Effekt schon wieder dahin. Jetzt sind wir eigentlich ja schon in Schwangerschaftswoche 14. Da wird dann in der Regel nur eine ganz normale Untersuchung gemacht, wenn du nach 4 Wochen wiederkommst, und wird geschaut, wie ist der Urin, wie ist der Blutdruck, wie hat sich dein Gewicht entwickelt. Man guckt kurz nach den Herztönen. Das macht man entweder mit einem Doppton, das ist so eine Art Mini-Doppler, oder man kann auch kurz einen Schallkopf draufhalten. Es ist aber kein richtiger Ultraschall vorgesehen. Der nächste richtige Ultraschall ist dann mit 18, also zwischen 18 und 21 plus 6 Schwangerschaftswochen. Das ist dann in der Regel auch das 2B-Screening. Man kann auch einen ganz normalen Ultraschall machen, wo man einfach schaut, wie groß, wie schwer ist das Kind, wie liegt es und wo ist die Plazenta. Das sind so die Sachen, die bei jedem Mutterschaftsschall kontrolliert werden. Eigentlich alle Frauen machen aber das 2B-Screening mit. Das ist auch Kassenleistung tatsächlich. Da wird dann noch mal ein bisschen genauer hingeschaut. Da guckt man, im Kopf gibt es irgendwie Anhalt für vermehrtes Hirnwasser. Also sind die Ventrikel irgendwie auffällig? Ist die Kopfform auffällig? Wenn die so ein bisschen zitronenförmig ist, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass eine offene Wirbelsäule vorliegt. Kann man das Kleinhirn sehen? Wenn nicht, muss man das auf jeden Fall noch mal im Auge behalten und zum Spezialisten schicken. Haben Unregelmäßigkeiten am Rücken, über der Wirbelsäule, sieht man die Haut gut oder ist sie schwer darzustellen? Auch das könnte ein Anhalt sein für eine Spina bifida, so eine offene Wirbelsäule. Dann guckt man sich das Herz an, ist im Vierkammerblick, kann man da wirklich alle 4 Kammern sehen, ist die Trennwand zwischen den Kammern durchgängig oder gibt es ein Löchle im Herzen, haben wir eine gute Klappenarbeit oder haben wir das Gefühl, irgendwie eine Klappe arbeitet nicht richtig, füllen sich beide Herzkammern gut mit Blut, ist das Herz von der Größe her in Ordnung, ist es irgendwie verschoben, liegt es auf der richtigen Seite, bei einer Mukoviszidose zum Beispiel, wenn das Kind eine Mukoviszidose hat, ist es manchmal so, dass das Herz anders rumliegt, als es sollte. Manchmal ist es auch so, dass der Magen durch eine Zwerchfelllücke nach oben geschoben wird und das Herz verschiebt. Manchmal ist es so, dass ein schwerer Herzfehler vorliegt, sodass eine Kammer vergrößert ist und sich die Herzachse verdreht. Dann guckt man, gibt es an der vorderen Bauchwand Unterbrechungen, also wieder sowas im offenen Bauch oder eine große Nabelhernie. Dann schaut man, ist der Magen im linken Oberbauch? Wenn nicht, ist die Frage, ist der Magen vielleicht gar nicht da, weil das Kind nicht schlucken kann, weil es irgendwie einen Verschluss der Speiseröhre hat? Oder ist der Magen im Thorax, also neben dem Herzen irgendwo statt im Bauchraum, weil es eben diese Zwerchfelllücke gibt? Man schaut sich die Harnblase an, ist die Harnblase gefüllt oder nicht? Wenn die nicht gefüllt ist, ist die Frage, woran liegt es? Liegt es vielleicht daran, dass die Nieren nicht richtig arbeiten oder dass zu wenig Fruchtwasser da ist und das Kind gar nicht richtig schlucken kann? Oder ist die Harnblase sehr, sehr voll, sehr, sehr groß, dass man das Gefühl hat, okay, da könnten Klappen von der Harnröhre sein? Auch sowas gibt es mal. Man schaut nach dem Fruchtwasser und ob sonst irgendwelche Hinweise auf Probleme gibt. Also wenn man guckt, wie groß, wie schwer ist das Kind, passt es zu dem, was wir im ersten Ultraschall von Termin her festgelegt haben? Oder ist es zu klein oder zu groß? Zu klein kann sein, weil du vielleicht selber klein bist oder wenn ein Mann klein ist. Kann aber auch sein, weil das Kind nicht ordentlich versorgt wird. Das ist jetzt in der frühen Woche eher selten, aber durchaus möglich. Auch eine genetische Störung kann dazu führen, dass das Kind zu klein ist, weil die auch oft so ein bisschen mangelversorgt sind. Wenn es zu groß ist, kann es auch wieder sein, weil du eben groß bist oder dein Mann groß ist. Kann aber auch sein, weil du einen Schwangerschaftsdiabetes hast und dein Kind einfach zu viel Zucker abbekommen hat. Auch selten mal eine genetische Störung, die dazu führen kann, dass das Kind zu groß ist. Auf jeden Fall was, was man dann kontrollieren würde im Verlauf. Dann wird man wieder nach 4 Wochen gucken und das macht man dann alle 4 Wochen. Schaut man nicht nach dem Kind, sondern schaut man vor allen Dingen nach dir, wie wächst die Gebärmutter, wie ist dein Blutdruck, wie ist dein Gewicht, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, entwickelst du vielleicht zum Beispiel Ödeme oder Krampfadern, also hast du auf einmal ganz viel Wasser in den Beinen oder sogar in den Fingern, entwickelst du Krampfadern. Du wirst dann eigentlich spätestens ab der 20. Woche auch immer gefragt, ob du Kindsbewegungen spürst. Man guckt nach den Herztönen. Ultraschall ist aber tatsächlich erst wieder so um die 30. Woche zwischen 28 plus 0 und 31 plus 6, meine Güte, also zwischen 28 und 0 und 31 plus 6 ist der letzte reguläre Ultraschall. Bei jeder Untersuchung, habe ich bisher noch gar nicht gesagt, ist es zumindest bei der ärztlichen Untersuchung auch so, dass nach dem Gebärmutterhals getastet wird. Das heißt, man schaut, ist der Gebärmutterhals irgendwie verkürzt? Gibt es einen Anhalt für Bakterien in der Scheide, also ist der pH verändert oder sieht man unter dem Mikroskop irgendwelche Keime? Das ist wichtig, weil solche Keime tatsächlich auch zu Frühgeburten oder Fehlgeburten führen können. Dann wird zwischen 28 plus 0 und 31 plus 6 der letzte Ultraschall gemacht. In der Zeit wird dann in der Regel auch das erste CTG geschrieben, wo die Herztöne von deinem Kind abgehört werden. Das ist eigentlich nicht Bestandteil der Mutterschaftsrichtlinien und sollte eigentlich nicht jedes Mal gemacht werden. Das ist immer wieder so ein bisschen in der Diskussion. Es ist aber tatsächlich eine Untersuchung, die einfach durchzuführen ist, die keinen Schaden am Kind verursacht und die einfach schon einen guten Anhaltspunkt liefert, ob alles soweit okay ist oder eben auch nicht. Deswegen machen wir das eigentlich ganz gerne. Für die Frauen ist es auch schön, dass sie den Herzschlag ihres Babys hören. Ob das jetzt notwendig ist oder nicht, da streiten sich die Geister drüber. Aber ich denke immer im Endeffekt, wenn man dann später, wenn irgendwas sein sollte und man fragt ja hier, warum hast du kein CTG geschrieben, hätte man doch einfach mal machen können, dann steht man auch wieder doof da. Also ich denke, da ist tatsächlich, wenn man immer nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung geht, der Nutzen deutlich höher als das Risiko. Risiko wäre, dass das CTG komisch aussieht und man guckt nochmal und nochmal, macht eine Doppler-Untersuchung. Also das CTG an sich schadet dem Kind nicht. Es kann nur sein, dass man das Kind dann halt öfter anschaut, weil man denkt, irgendwas ist da komisch und dass du ein bisschen wuschig gemacht wirst. Klar, möchte man das wenn möglich vermeiden. Aber ich denke immer, ein bisschen wuschig gemacht werden im Vergleich zu, wir übersehen, dass es dem Kind nicht gut geht und dass wir uns intensiver drum kümmern müssten. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das wuschig machen werden. Okay, ab der 30. Woche kommst du nicht mehr alle 4 Wochen, sondern dann kommst du alle 2 Wochen. Und wie gesagt, bei jedem Mal, wenn du da bist, wird nach dem Gewicht geschaut, nach dem Blutdruck geschaut, wird gefragt, ob du Wassereinlagerung hast, wird nach Krampfadern geguckt, es wird nach dem Gebärmutterhals getastet und in der Regel eben auch ein CTG geschrieben. Wenn da irgendwelche Auffälligkeiten sich zeigen, also nehmen wir an, das CTG ist auffällig oder auch beim Fundusstand messen, also wenn man guckt, wie weit wächst die Gebärmutter, dass da irgendwie man das Gefühl hat, hui, das Kind ist jetzt aber sehr, sehr arg gewachsen oder ist fast gar nicht gewachsen, wird man eventuell dann doch auch nochmal einen Ultraschall machen und gucken, wie schwer ist das Kind, vielleicht auch eine Doppler-Untersuchung machen, wo man schaut, wie ist die Durchblutung vom Kind. So um die 34. Woche wird dir wahrscheinlich dann auch empfohlen, einen Test zu machen auf Beta-Streptokokken, zumindest wenn du eine normale Geburt anstrebst. Beta-Streptokokken sind Bakterien, die in der Scheide von Frauen vorkommen, oft ohne irgendwelche Beschwerden zu machen, die aber in bestimmten Fällen das Kind gefährden können. Das heißt, die könnten dafür sorgen, dass das Kind bei Berührung mit dem Vaginalsekret unter der Geburt eine Infektion entwickelt, eine Neugeborenen-Sepsis. Um das zu verhindern, kannst du dir einen Abstrich oder zumindest das Risiko stark zu reduzieren, kannst du dir einen Abstrich machen lassen auf diese Beta-Streptokokken um die 34. Woche etwa. Dann hat man so zwischen 35 und 36 Wochen das Ergebnis. Falls die bei dir nachweisbar wären, also du Streptokokken positiv bist, würde man dir dann Antibiotikum unter der Geburt geben. Also das geht nicht darum, dass man jetzt vorher die Streptokokken irgendwie wegkriegt, sondern es geht darum, dass du unter Geburt das Antibiotikum bekommst, die Therapie bekommst. Und dein Kind dann über die Plazenta das Antibiotikum abbekommt und geschützt ist vor den Streptokokken. Ungefähr in der Woche spricht man auch da nochmal über ein paar Impfungen, vor allen Dingen die Keuchhustenimpfung, die Pertussisimpfung. Keuchhusten ist eine Erkrankung, die Kinder sehr schwer treffen kann. Also das ist so ein bellender, keuchender Husten, teilweise mit Atemnot. Und du hast vielleicht die Keuchhustenimpfung gehabt in der letzten Zeit oder auch dabei der letzten Schwangerschaft schon bekommen. Vielleicht hattest du auch noch nie eine. Das ist tatsächlich völlig egal, weil in dem Fall geht es nicht um dich. Also es geht nicht darum, dich zu schützen, sondern es geht darum, dass du durch die Impfung Antikörper entwickelst und die Antikörper werden dann über die Plazenta ans Baby weitergegeben, sodass das Kind sozusagen durch deine Impfung passiv mitgeimpft ist und dann zumindest in den ersten Wochen geschützt ist. Die Antikörper bauen sich dann irgendwann ab. Das sind ja deine, nicht die vom Baby. Und dann müsste es bei der U3 in der Regel nochmal neu geimpft werden. Nach einem ähnlichen Konzept im Endeffekt läuft die RSV-Impfung. RSV ist auch eine schwere Atemwegserkrankung, die Babys und Kleinkinder wirklich hart treffen kann. Während der Corona-Pandemie hatten wir eigentlich ziemlich parallel auch eine RSV-Pandemie, die ziemlich in den Hintergrund gerückt ist vor lauter Corona, aber das war wirklich heftig. Also RSV kann sehr schwer verlaufen, muss es nicht, aber es gibt da die Möglichkeit mittlerweile, das Kind zu schützen, und zwar entweder indem du dich impfen lässt und die Antikörper über die Plazenta ins Baby weitergeleitet werden oder indem das Kind direkt nach Geburt passiv geimpft wird. Also auch da wieder keine aktive Impfung, sondern eine passive Impfung. Die passive Impfung des Neugeborenen ist mittlerweile auch von der STIKO, von der Ständigen Impfkommission empfohlen, stand heute aber noch keine Kassenleistung. Die Impfung für die Mutter, die maternale RSV-Impfung ist Stand heute zumindest auch noch nicht von der STIKO empfohlen. Das liegt einfach daran, dass es immer ein bisschen länger dauert, bis man solche Empfehlungen für Schwangere bekommt. Andere Impfungen, die generell in der Schwangerschaft, je nachdem, wann du schwanger wirst, wann du Entbindungstermin hast, auch sinnvoll ist, ist die Grippeimpfung. Weil Grippe läuft in der Schwangerschaft häufig deutlich heftiger ab, einfach deshalb, weil dein Immunsystem sozusagen auf Halbmast fährt. Man sagt so, ab 12., 13. Woche könntest du dich impfen lassen, wenn das gerade so an den Anfang der Influenza in der Grippesaison fällt. Wenn du jetzt komplett quasi, du bist in der Frühschwanger im Winter und hast dann deinen Entbindungstermin irgendwann im Spätsommer, dann brauchst du in der Regel auch keine Influenza-Impfung unbedingt. Sprich da mit deiner Ärztin drüber. Es ist in vielen Fällen empfehlenswert, wenn du Vorerkrankungen hast, zum Beispiel Asthma oder Hypertonie oder Diabetes, kann auch eine Corona-Impfung mal sinnvoll sein. Das aber tatsächlich in selteneren Fällen. Und dann nähern wir uns irgendwann dem Entbindungstermin und irgendwie denken alle Schwangeren, dass sie früher ihr Kind kriegen. Also gefühlt jede Schwangere ist so ab 37 Wochen sitzt auf heißen Kohlen, die ganze Verwandtschaft sitzt auf heißen Kohlen und wartet darauf, dass es losgeht. Der Geburtstermin ist schon ein ganz guter Anhaltspunkt. Die meisten Kinder kommen zum Geburtstermin plus minus 10 Tage. Klar können sie auch manchmal früher kommen. Und wenn irgend möglich, wäre es schön, wenn wir zumindest mal 34 Schwangerschaftswochen schaffen. Mit 34 plus 0 ist es zwar noch ein Frühchen, braucht aber zumindest keine Lungenreife. Ab 36 plus 0 kannst du eigentlich in den meisten Krankenhäusern entbinden. Ab 37 plus 0 kannst du quasi überall entbinden, wo du möchtest. Und dann kontrolliert man ab 40 plus 0 ein bisschen häufiger. Da schaut man dann alle 2 Tage nach dir, macht alle 2 Tage ein CTG, guckt nach dem Fruchtwasser und meistens auch noch nach dem Doppler von der Nabelschnur, weil dann einfach je größer das Kind wird und je älter die Plazenta auch ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann nicht mehr zusammenpasst, dass die Bedürfnisse vom Kind von der alten Plazenta sozusagen nicht mehr ausreichend gestillt werden können und dass man dann eventuell gucken muss, dass man die Geburt ein bisschen beschleunigt, falls das Kind nicht von selber auf die Idee kommt, sich manchmal langsam mal auf den Weg zu machen. Das ist tatsächlich auch, wenn du eine Risikoschwangerschaft bist. Man empfiehlt normalerweise auch den Nicht-Risikoschwangeren zumindest mal, sich kurz in der Klinik vorzustellen, wo sie entbinden möchten. Und wenn du eine Risikoschwangerschaft bist, weil du vielleicht schon mal eine Schwangerschaft mit Komplikationen hattest oder weil du jetzt in der Schwangerschaft Komplikationen hattest, solltest du dich spätestens 34 plus 0 mal in der Geburtsklinik deiner Wahl vorstellen. Wenn irgendwelche schwerwiegenden Komplikationen sind, ist das in der Regel auch eine Geburtsklinik mit angeschlossener Kinderklinik. Komplikation heißt in dem Fall, wenn du einen Schwangerschaftsdiabetes mit Insulin hast oder ständig erhöhte Blutdrücke in der Schwangerschaft oder eine Vorgeschichte mit einer schweren Präeklampsie oder Komplikation nach der Geburt, dann solltest du auf jeden Fall in der Klinik mit Perinatalzentrum dich vorstellen, einfach, dass man gucken kann, wenn irgendwas ist, dass das Kind danach auch gut versorgt ist. Bei dieser präpartalen Vorstellung, so nennt sich das, wird geschaut, wie ist die Schwangerschaft momentan? Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass es sinnvoll wäre, engmaschiger zu überwachen, also nicht alle 2 Wochen, sondern vielleicht jede Woche oder in manchen Fällen tatsächlich sogar alle 2, 3 Tage. Je nachdem, wirst du dann dort zu Kontrollen eingeladen oder die Kontrollen finden im Wechsel mit deiner betreuenden Frauenärztin, deinem betreuenden Frauenarzt statt. Und dann wird auch besprochen, wie ist der Geburtsmodus? Würde man einen Kaiserschnitt planen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil das Kind die ganze Zeit im Bauch nach unten liegt, wobei das in der 34. Woche auch durchaus noch normal ist. Oder weil irgendwelche anderen Dinge gegen eine normale Entbindung sprechen. Oder würde man vielleicht planen, dass man erstmal abwartet und dann aber zu einem bestimmten Zeitpunkt die Geburt einleitet, wenn es nicht von selber losgegangen ist? Wenn du zum Beispiel eine Risikoschwangerschaft bist mit einem schlecht eingestellten Diabetes, würde man eventuell sagen, okay, ab 38 plus 0 sollten wir schauen, dass wir das Kind so langsam mal auf die Welt locken, damit es erstens nicht zu groß wird und zweitens auch nicht irgendwelche Komplikationen auftreten, weil ein Schwangerschaftsdiabetes macht nicht nur ein großes Kind, sondern kann auch dazu führen, dass schon in der Gebärmutter selber die Blutzuckerregulation so ein bisschen schlecht läuft und auch die Versorgung vom Kind einfach nicht mehr optimal ist. Genau. Wenn du jetzt bei der präpartalen Vorstellung warst und die haben gesagt, nee, ist alles gut, wir warten einfach mal ab. Du hast die 40 Schwangerschaftswochen erreicht und alle sitzen immer noch auf heißen Kohlen und alle 2 Stunden klingelt das Telefon und wird gefragt, ob es denn jetzt endlich soweit ist. Dann kommst du, wie gesagt, alle 2, 3 Tage zur Kontrolle. Man guckt nach dem Fruchtwasser, man schaut, geht es dem Kind noch gut. Ab 41 plus 0 mache ich dann die Betreuung tatsächlich auch nicht mehr weiter, sondern dann darf die Klinik dich weiter überwachen, weil auch da wirst du alle 2 Tage angeguckt. Und in der Regel so ab 10 Tage über Termin wird man da doch mal intensiver über eine Einleitung diskutieren, dass man dann mal überlegt, okay, kann man schon ab einer Woche nach Terminüberschreitung ansprechen. In der Regel wird dann noch mal 3 Tage gewartet und dann fängt man an einzuleiten. Einleitung ist jetzt nicht, dass man einen Knopf drückt und dann geht's los, sondern es gibt verschiedene Methoden, die verschieden gut wirken, je nachdem, wie bereit dein Körper und dein Kind für die Entbindung ist. So wie es mit vorzeitigen Wehen manchmal so ist, da kann man Wehenhämmer geben ohne Ende, das bringt nichts. Wenn die Wehen anfangen wollen, wollen sie anfangen. Ist es umgekehrt auch so, wenn die Wehen nicht anfangen wollen, kann man in manchen Fällen geben, was man will und die Wehen fangen einfach nicht an. Meistens ist es so, dass man 2, 3, 4 Tage das probiert und versucht, das Baby zu locken und die diversen Einleitungsmethoden anwendet. Das sind Medikamente, die man geben kann. Man kann Stifte in den Gebärmutterhals schieben, um den aufzudehnen. Man kann Ballonkatheter-Aufdehnung machen. Man kann einen Tropf geben, wenn du vorher schon mal Kinder entbunden hast und dein Gebärmutterhals schon schön reif ist. Es gibt so verschiedene Sachen. Meistens ist es so, dass dann nach 4, 5 Tagen entweder die Frauen keine Geduld mehr haben, was ich ja ein Stück weit durchaus nachvollziehen kann, oder dass man dann sagt, okay, jetzt sind wir zwar über 2 Wochen drüber, jetzt muss das Kind raus, dass man dann doch einen Kaiserschnitt macht. Generell ist es so, dass Einleitung insgesamt mit einem erhöhten Risiko für einen Kaiserschnitt verbunden ist. In Deutschland ist ja der Durchschnitt tatsächlich 33% Kaiserschnittentbindung. Bei einer Einleitung ist das Risiko da ein bisschen höher, ist bei 35 bis 38%. Ist aber jetzt auch nicht so, dass jede Einleitung in Kaiserschnitt endet. Und es muss halt immer gut überlegt werden, warum mache ich die Einleitung und welche Einleitungsmethode ist für dich das Richtige. Wenn du dann dein Kind entbunden hast, auf welche Art auch immer, wirst du schön nach Hause entlassen irgendwann. Und dann ist es gut, wenn du dich nochmal bei deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt meldest, weil erstens wollen wir ja auch gerne wissen, wie es gelaufen ist, dass es dir gut geht, dass es deinem Kind hoffentlich gut geht. Und dann darfst du auch einen Termin ausmachen zur Nachsorge. So 6 bis 8 Wochen nach Entbindung möchten wir dich nochmal in der Praxis sehen. Und dann einerseits natürlich, wenn möglich, zumindest ein Bild vom Kind mal zu sehen, dass wir wissen, wen wir da die ganze Zeit mitbetreut haben. Zum anderen aber auch wird geguckt, wie sieht es bei dir aus? Hat die Rückbildung gut funktioniert? Also in dem Fall erstmal die Rückbildung von der Gebärmutter, ist die schon wieder kleiner geworden? Sind die Geburtsverletzungen, die du vielleicht davon getragen hast, gut verheilt? Was macht der Beckenboden? Ist der soweit in Ordnung oder braucht er vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit? Ist mit der Brust alles in Ordnung oder hast du Probleme beim Stillen bzw. Brustentzündung? Ganz, ganz viel schaut sich ja die Hebamme in der Zeit des Wochenbetts an. Die kommt in der Regel mehrmals pro Woche zu dir nach Hause, schaut nach dem Baby, schaut nach dir. Wenn da irgendwas ist, wird sie dir auch sagen, dass du dich vorher noch mal bei uns melden musst, wenn ihr beide das nicht zusammen in den Griff kriegen solltet. Und generell ist es so, auch wenn du keine Hebamme hast oder ihr da nicht weiterkommt und du hast starkes Fieber, starke Bauchschmerzen oder starke Brustschmerzen, melde dich bitte auch in deiner Praxis, dass man da gucken kann, dass da keine Entzündungen vorliegen, die vielleicht auch mit Medikamenten behandelt werden müssen oder manchmal sogar noch mal ein Krankenhausaufenthalt erforderlich machen. Bei der Nachsorgeuntersuchung wird auch nochmal geschaut, hast du schon wieder einen Zyklus? Wenn du stillst, kann es sein, dass du erstmal keinen Zyklus hast. Und es wird über Verhütung gesprochen, ganz wichtiges Thema. Manche glauben immer noch, dass Stillen vor einer Schwangerschaft schützt. Ja, es dauert meistens eine Weile, bis die Eisprünge wieder einsetzen, aber du hast deinen ersten Eisprung immer vor der ersten Periode. Das heißt, es könnte sein, dass du auf einmal wieder schwanger bist und noch gar nichts davon weißt. Das hatte ich jetzt gerade vor ein paar Monaten. Die Frau hat halt voll gestillt und hat keine Periode bekommen und irgendwie hat sie dann aber wieder so zugenommen und kam dann im 4. Monat zu mir und hat gemeint, irgendwas ist anders. Also deswegen mach dir über Verhütung Gedanken, sprich bei der Nachuntersuchung auch deine Ärztin oder deinen Arzt drauf an. Und wie ihr dann mit Verhütung weitermacht, kommt auch ein bisschen drauf an, wie schnell planst du wieder schwanger zu werden. In der Regel sollte man mindestens ein Jahr warten, bis die Gebärmutter sich wieder so ein bisschen beruhigt hat, sich wieder erholt hat von den ganzen Strapazen, bis dein Körper sich erholt hat. Und nach einem Kaiserschnitt muss man ein Jahr warten, damit einfach alles gut zusammenwächst. Genau. Und dann wird bestimmt auch noch über Rückbildung gesprochen. Auch das ist was, was du auf jeden Fall wahrnehmen solltest. Und damit du einerseits wieder bessere Kontrolle über deinen Beckenboden bekommst, besseres Gefühl für deinen Beckenboden bekommst und auch so ein bisschen dein ganzer Halte- und Bewegungsapparat wieder so ein bisschen stabilisiert wird für die ganzen Herausforderungen, die das Leben ansonsten noch bietet. Ich hoffe, du hast jetzt einiges mitnehmen können. Und wenn du Fragen hast, gilt auch wieder, bitte gerne schreiben an frauengesundheit@posteo.de. Und ansonsten, wenn du schwanger bist, wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderschöne Schwangerschaft. Und wenn du nicht schwanger bist, wünsche ich natürlich trotzdem einen wunderschönen Tag. Und dann hören wir uns nächste Woche. Dann zum Thema Brustkrebs. Das war's für heute mit dem Podcast Frauengesundheit. Dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Gerne liken und subscriben und gerne auch an deine Freunde weiterleiten. Vielleicht haben die ja auch ein paar Dinge, die sie gerne noch wissen möchten. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderschönen Tag und bis nächstes Mal.